Bitte verzeih mir, Ingo, ich habe den Titel kurzfristig ein wenig abgeändert. Nach dem Klogang vor dem Essen, Hände waschen, nicht vergessen. Das ist ein hübscher kleiner Merksatz, den ich als Kind, ich glaube, noch in der Kita gelernt habe, den man sich dann einprägen soll, um die Wichtigkeit des Händewaschens mitzubekommen und um es ja nicht zu vergessen. Ich habe mal etwas Interessantes darüber gehört und ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Also entscheidet selbst, wie viel an dieser Anekdote dran ist. Anscheinend oder angeblich hat die Wichtigkeit von Hygiene, besonders vom Händewaschen, in jeder Kultur einen anderen Stellenwert, je nachdem, wie sie ist. Also ist mit Doppel-S von Essen. Was ich hörte, war in einem Land wie Indien, wo die Menschen viel mit den Händen essen, ihre Hände als Esswerkzeuge nehmen, es ist unglaublich viel wichtiger, stets saubere Hände zu haben, als in einem Land, wo man beispielsweise mit Messer und Gabel isst, weil da natürlich das Wichtigste ist, dass Messer und Gabel sauber sind. Im Nahen Osten, in dem Gebiet um Israel, isst man auch heute noch viel mit den Händen, beziehungsweise oft wird Brot genutzt als ein Zwischending, ein quasi Besteck. Auch zu Jesu Zeit aß man viel mit den Händen. Man nutzte keine Gabel, vielleicht ein Messer. Ich habe euch eine Erzählung mitgebracht, in der es tatsächlich ums Essen geht und ums Händewaschen. Wir schauen mal rein. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. In Lukas 11, Vers 37 steht diese Geschichte und ich lese sie uns einmal vor. Als er noch redete, gemeint ist Jesus, bat ihn ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Dankeschön. Doch gebt als Almosen von dem, was da ist, siehe, dann ist euch alles rein. Aber weh euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ich bete kurz. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, durch das wir lernen können, durch das wir erbaut werden. Ich bitte dich, dass du mit deinem Geist jetzt unter uns bist und dass du uns das aufs Herz legst, was du uns sagen möchtest, dass du uns begegnest. Amen. Es ist ein Skandal. Jesus wäscht sich nicht die Hände vor dem Essen. Das ist nicht das einzige Mal, dass Händewaschen zum Thema wird. In Matthäus 15 gibt es eine ähnliche Stelle. Da kommen Pharisäer zu Jesus und beschweren sich, dass seine Jünger sich nicht die Hände vor dem Essen gewaschen haben. Wenn man das hier so liest, kann man sich fragen, warum reagiert Jesus so heftig? Warum geht er gleich an die Decke? Sein Gastgeber beschwert sich nicht groß. Da steht, er wundert sich. Moment, das ist ja komisch. Er greift ihn nicht an. Aber Jesus entgegnet ihm mit heftigen Vorwürfen darauf. Das geht nach Vers 42 noch eine Weile weiter. Da sind noch ein paar Wehrufe, wie euch Pharisäern, ihr seid wie die versteckten Gräber und so weiter. Es geht hier nicht um Hygiene. Auch wenn es ums Händewaschen geht. Von Krankheitserregern und Bazillen war damals noch gar nicht die Rede. Es geht viel mehr. Und das ist eigentlich immer so, wo Jesus und Gesetzeslehrer seiner Zeit oder Pharisäer aufeinandertreffen, geht es um das richtige Verständnis von Gottes Geboten, von dem Gesetz. Das Gesetz, die Tora, das besteht aus den 5 Büchern Mose und den Geboten, die da drinnen enthalten sind. Und dieses Gesetz war schon damals Gegenstand von vielen Debatten, wie es das heute zum Teil immer noch ist. Es geht um die Bedeutung von den einzelnen Geboten, was sagt das jetzt genau aus? Und es geht um die Frage, welchen Stellenwert das Gesetz an sich für die Religion selbst hat. Damals stand der Tempel in Jerusalem noch und darum war das nicht so, dass alle gesagt hätten, ja, das Gesetz von Gott, das ist uns das Wichtigste, sondern es gab eben auch Fraktionen im Judentum, die sagten, nein, der Tempel, das ist das Zentrum, das ist das Wichtigste. Und das Gesetz, das ist auch wichtig, aber an zweiter Stelle, vielleicht an dritter, nach dem Opfer. Die Pharisäer hingegen waren absolute Fans vom Gesetz und von den Geboten. Ihr kennt vielleicht die ersten beiden Verse aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Spötter, der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Für die Pharisäer, eine religiöse Bewegung, war das so etwas wie ihr Leitspruch geworden. Die Pharisäer haben eine Liebe und eine Hingabe zu Gottes Geboten, zu Gottes Gesetz entwickelt, die geradezu bewundernswert ist. Sie wurden dafür bewundert. Im Neuen Testament stehen die Pharisäer meistens nicht besonders gut da. Jesus gerät immer wieder an sie, mit ihnen aneinander. Jesus kritisiert sie und das auch zu Recht. Dazu kommen wir noch. Aber eine Sache muss man ihnen zugestehen. Sie brachten etwas Neues, etwas Frisches in den jüdischen Glauben dieser Zeit hinein, was vorher da so nicht war. Zumindest nicht in der Größenordnung. Sie setzten in ihrem Leben Gottes Gebote an erster Stelle. Und sie lebten ihren Glauben, ihren persönlichen Glauben mit großem Eifer und mit viel Ernsthaftigkeit. Dafür studierten sie Gottes Gesetz ins Detail, diskutierten lange darüber, was das für die individuelle Lebensführung bedeutet. Und sie setzten es in ihrem eigenen Leben um. Und das hatte den Effekt, dass sie im Volk unglaublich beliebt waren. Ihre Ernsthaftigkeit war genau das, was die Menschen vermisst hatten bei den religiösen Eliten, bei den Priestern am Tempel. Die Pharisäer hatten ausführliche Erklärungen und Auslegungen für die Gesetze, was ein bestimmtes Gebot im Einzelnen bedeutet, wie man die Speisegebote erfüllen konnte, ohne dabei in Gefahr zu geraten, dass man ohne es zu wissen eins übertritt. Sie wussten, was am Sabbat erlaubt war und was nicht. Und das ist der Kern der ganzen Sache, sie hatten den Plan oder sie schienen ihn zu haben, wie man es schafft, nach dem Gesetz, nach Gottes Gesetz, nach seinen eigenen Regeln, immer rein vor Gott zu bleiben. Außerdem lebten sie ohne jeden Luxus, sie verachteten alles, was weltlich oder weichlich war, fasteten viel, das gehörte dazu, und hatten einen starken Fokus auf das Gebet. Richtige Menschen des Glaubens, hoch angesehen. Und genau das sind aber die Sachen, mit denen sie mit Jesus immer wieder aneinander gerieten. Der Sabbat, die Speisegebote, die Reinheitsgebote oder hier auch die Waschung. Zu den vielen Geboten der Pharisäer gehörte unter anderem auch, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht. Warum macht Jesus das nicht an dieser Stelle? Warum wäscht er sich vor dem Essen nicht die Hände? Hält er es für unwichtig vielleicht? Hält er die Gebote für nicht so wichtig? Hat er es vielleicht vergessen? Oder vielleicht kennt er das Gebot gar nicht? Immerhin steht es nicht bei Mose selber, sondern nur in den zusätzlichen Überlieferungen und Erklärungen zum Gesetz, die die Pharisäer benutzen. Gekannt, ich denke, Jesus hat es gekannt. Er ist ja nicht zum ersten Mal bei einem Pharisäer zu Gast. Dass er sich hier nicht die Hände wäscht, ist eine ganz bewusste Provokation. Und das soll es auch sein. Jesus machte das öfter. Da kommt jemand, lädt ihn zum Essen ein, vielleicht auch mit der Intention, ja, dann können wir uns doch mal unterhalten über das Gesetz und über das richtige Leben vor Gott. Und letzten Endes stößt Jesus den Gastgeber und alle Gäste allesamt vor den Kopf. Macht er natürlich nicht aus Spaß. Er macht das, um darauf hinzuweisen, dass in der Lehre der Pharisäer ein ganz entscheidender Fehler liegt. Grundsätzlich gibt es eine wichtige Sache, in der Jesus und die Pharisäer übereinstimmen. Für ein Gemeindekind wie mich ist das ein seltsamer Satz zu sagen. Ich habe die Pharisäer immer als, ich weiß nicht, vom Kindergottesdienst, ne, die Gegner von Jesus so ein bisschen Cartoon-Bösewicht-mäßig kennengelernt. Jesus und die geraten immer ineinander. Die sind sich in nichts einig, wie Katz und Maus, wie Hund und Katz, wie älterer Bruder und jüngerer Bruder. Und das mag richtig sein, aber grundsätzlich gibt es eine wichtige Sache, wo sie übereinstimmen. Das Gesetz ist ihnen beiden unglaublich wichtig, weil es Gottes Willen widerspiegelt. Der Fehler in der Auslegung der Pharisäer ist nicht der, dass sie das Gesetz für so wichtig halten. Jesus selbst betont, wie wichtig das Gesetz ist. Und er betont, wie wichtig es ist, sich an Gottes Gebote zu halten. Er kritisiert die Pharisäer, weil sie es im Kern, in dem, worauf es ankommt und woraus es entsteht, missverstehen. Wenn ich über diese Menschen nachdenke, finde ich, hat das Ganze etwas Tragisches. Ihr ganzes Leben stellen sie das Gesetz in den Mittelpunkt ihres Lebens, ihres Tuns, ihres Handelns und ihres Denkens. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, verpassen sie komplett den Sinn und Zweck des ganzen Gesetzes. Denn was ist der Sinn des Gesetzes? Wofür ist es da? Wie die Pharisäer es behandeln, ist es eine Anleitung dafür, wie man es schafft, vor Gott gerecht dazustehen. Sie gehen davon aus, dass der sündige Mensch von sich aus nicht zu Gott finden kann. Und das ist auch richtig. Aber sie meinen, wenn man die Reinheitsgebote im Gesetz einhält, dann kann man zu Gott kommen, weil man dann nämlich ohne jede Sünde und Unreinheit ist. Dafür sind die Reinheitsgebote da, dass ein Mensch es schafft, sich Gott zu nähern. Der Tempel zum Beispiel basiert auf diesem ganzen Gebilde. Nur je reiner man ist, desto weiter darf man hinein. Zum Beispiel gab es einen Vorhof für die, die keine Juden an sich waren, aber schon den Glauben gut fanden oder so. Die konnten halt vorne auch so ein bisschen dabei sein, konnten die Gläubigen ein bisschen weiter hinein, die Priester konnten weiter hinein. Schließlich gab es einen Raum, der ganz abgeschottet war. Jesus hält ihnen den Spiegel vor von ihrer Frömmigkeit, die sie so aktiv leben, und zeigt ihnen an einem ganz einfachen Beispiel, dass das so nicht funktioniert. Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres voller Raub und Bosheit. Ihr könnt euch das vorstellen oder das zu Hause selber mal ausprobieren. Wascht einfach mal eure Töpfe und eure Pfannen und eure Müslischüssel und was es gibt, nur von außen ab. Oder vielleicht lieber nicht. Nein, das ist keine appetitliche Vorstellung, oder? Die Schüsseln und die Becher, von denen Jesus spricht, sind an dieser Stelle ein Bild für den Menschen. Das äußere Reinhalten, das ist die Gesetzestreue der Pharisäer. Das ist nicht nur das Äußere des Körpers, das Händewaschen, das Füßewaschen und was es noch für Waschungen gab, sondern das ist auch das Fasten und das genaue Einhalten der Feiertage und so weiter. Dass das an sich nichts Schlechtes ist, gesteht Jesus hier auch ein. Am Ende sagt er, das eine soll man tun und das andere nicht lassen. Aber letzten Endes ist es so, wie sie es praktizieren, oberflächlich. Und dass die Pharisäer das so betonen, verleitet sie selbst und die Menschen, die sich an ihnen orientieren, weiterhin zur Oberflächlichkeit. Die Idee, dass ein Mensch es aus eigener Kraft schafft, vor Gott zu bestehen, ist sehr ambitioniert. Und ich glaube, vielleicht würdet ihr das auch gerne können. Ich glaube, ich würde das gerne machen. Aus eigener Kraft vor Gott bestehen, zu sagen, hier bin ich. Hängt vielleicht ein bisschen Stolz drin. Letzten Endes ist die Idee völlig abwegig. Bei den Pharisäern führt sie sogar zum entgegengesetzten Ergebnis, zu dem, was es gerade nicht auslösen soll. Weil sie so stolz auf ihre Gerechtigkeit sind, auf das, was sie schaffen, was sie jeden Tag machen, führt es dazu, dass ihr ganzer Glaube oberflächlich wird. Außerdem führt es dazu, dass sie auf all die Menschen herabschauen, die sie im Gegensatz zu sich für unrein halten. Das sind Sünder, das sind Menschen, die krank sind, das sind Menschen, die mit Behinderung geboren wurden. Genau die Menschen, auf die sie herabschauen, sind es aber, bei denen man Jesus andauernd antrifft. Jesus ist die ganze Zeit bei den Menschen unterwegs, die als unrein gelten. Und das ist ein kompletter Knackpunkt im Neuen Testament, woran sich vieles aufhängt. Und das ist etwas, das stellt das ganze Prinzip, wie Reinheit funktioniert oder wie Reinheit, wie die Menschen dachten, Reinheit vor Gott, wie das gedacht wurde, auf den Kopf. Im Judentum galt Unreinheit als so etwas wie eine ansteckende Krankheit. Reinheit, das bedeutete, man kann etwas näher an Gott herankommen. Unrein, das wurde man durch viele Sachen, zum Beispiel durch Krankheiten, der Aussatz. In den Evangelien ist viel von Aussätzigen die Rede. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Eine ansteckende Hautkrankheit ist es. Und so wie sich die Krankheit durch den Kontakt auf einen anderen Menschen anstecken kann, so kann auch die Unreinheit eines Menschen einen anderen anstecken. Ein Mensch konnte auf viele verschiedene Weisen unrein werden, indem er sündigte, indem er unreines Essen gab oder indem er mit totem Tier oder toten Menschen in Kontakt kam, aber auch zum Beispiel eine Behinderung oder eben so eine Hautkrankheit machte einen Menschen unrein. Das heißt, dass er zum Beispiel nicht mehr in den Tempel konnte, nicht mehr am Kult teilnehmen. Und letzten Endes führte das dazu, dass die Menschen und ganz besonders die Pharisäer, die natürlich so um ihre Reinheit bemüht waren, einen großen Bogen um all diese Menschen machten. Ganz anders macht es Jesus. Als sich ihm ein Aussätziger nähert, heißt es, Jesus streckt die Hand aus, berührte ihn und sprach, ich will es, sei rein. Er berührte ihn. Diese kurze Erzählung enthält so eine Bombe inhaltlich, die die ganze Gesellschaft auf den Kopf stellen kann. Was passiert, wenn ein Israelit einen Aussätzigen berührt, auch wenn er sich nicht ansteckt? Wenn er vorher nach dem Gesetz rein wäre, wäre er unrein. Denn das ist etwas, das auf jeden Fall ansteckt. Bei Jesus ist das nicht so. Anstatt dass er unrein werden würde, wird der andere rein. Nicht die Unreinheit ist es, die ansteckend ist, sondern die Reinheit von Jesus. Steckt den an, der mit ihm in Berührung kommt. Es gibt ähnliche Geschichten, dass nicht nur mit Krankheiten, auch mit anderen Sachen hängt das zusammen. Kurz danach, im gleichen Kapitel, 14 Verse später, Jesus trifft einen Zöllner, einen Mann namens Levi, und er fordert ihn auf: Sei mein Jünger, folge mir. Ein Zöllner, der macht ein schmutziges Geschäft, der hat sich selbst verunreinigt. Die Menschen machen einen großen Bogen um ihn, auch aus politischen Gründen. Aber Jesus streckt ihm die Hand aus, folge mir nach. Und er ist so froh, der feiert ein großes Festmahl mit Jesus und er lädt andere Zöllner ein, andere Sünder, Menschen, die man nicht gerne sieht. Und die Pharisäer kommen dazu und sie sehen das und sie beschweren das, beschweren sich. So etwas würden sie selbst niemals tun. Das geht doch nicht. Auch die Sünde gilt als ansteckend. Wer mit Sündern Gemeinschaft hat, der gerät in Gefahr, selbst zu verderben. Vielleicht kennt ihr so eine Lektion, hört sie manchmal für euer Leben. Mach einen Bogen um diesen Menschen. Er tut dir nicht gut, hat einen schlechten Einfluss. Und passieren. Aber Jesus dreht diese Regeln auf den Kopf. Die Pharisäer, diese zutiefst frommen Menschen, tun so viel dafür, um rein zu werden, damit sie vor Gott bestehen können. Die Wahrheit sieht genau anders aus. Der Mensch muss nicht rein werden, um zu Gott zu kommen, sondern er muss zu Gott kommen, um rein zu werden. Wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich Gott, der zu dem Menschen kommt, damit er rein wird. Gottes Gesetz, seine Gebote haben eine Absicht, die tiefer geht, als nur die Taten eines Menschen zu beeinflussen, ihm einen Leitfaden vorzugeben. Das Gesetz zielt tiefer als nur auf die äußerliche Reinheit eines Menschen. Es zielt genau auf sein Herz. Gott will nicht, dass wir uns hübsch herausputzen, einen frommen Anstrich geben mit dem Motto: Bei mir ist alles gut, Gott und ich, läuft. Gott möchte nicht weniger als eine vollkommene Umkehr, eine innere 180-Grad-Wende unseres Herzens. Das ist der erste Irrtum der Pharisäer, dass sie das nicht erkannten. Obwohl sie sich immer und ständig mit den Geboten auseinandersetzten, erkannten sie nicht, worum es im Kern geht, worauf es Gott dabei ankommt. Vielleicht gerade deshalb, vor lauter Einzelheiten, vor lauter Kleinigkeiten, ja, und wenn man das noch so anwendet und das dann in diesem Moment, ah, und was ist, wenn ich jetzt Kartoffeln esse und dazu aber auch Spargel? Vor lauter Einzelheiten verloren sie das große Ganze aus den Augen. Aber das ist nicht alles. Der zweite Irrtum war der, dass sie sich einbildeten, und im Grunde basiert er auf dem ersten, dass sie sich einbildeten, sie könnten das Gesetz aus eigener Kraft erfüllen. Es kommt zuweilen und vielleicht immer wieder vor, dass ein Christ diese erste Lektion zwar gelernt hat, ja, Gott kommt es auf das Innere an, auf das Herz eines Menschen, aber dann doch versucht, diese Umkehr aus eigener Kraft herbeizuführen. Ein berühmtes Beispiel, vielleicht das berühmteste, ist der deutsche Mönch Martin Luther, der an dieser Aufgabe letzten Endes verzweifelt ist. So lange verzweifelt, bis er Gott begegnete. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3, sagt Jesus zu Nikodemus: Wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieses neue Herz, von dem wir auch in Hesekiel gehört haben, dieser Wandel, den Gott in dem Menschen hervorrufen will, diese Veränderung, die Gottes Geist in den Menschen bewirkt, das ist eine Neugeburt. Immer wieder wird dieses Wort benutzt, Neugeburt. Ein Mensch wird von Neuem geboren, wenn Gott in sein Leben kommt. Zeigt mir einen Menschen, der sich seiner eigenen Geburt rühmen könnte. Ja, ich bin meiner Mama schon dankbar, klar. Aber das hätte ich auch selber geschafft. Ist kein Satz, den ein vernünftig denkender Mensch von sich geben würde. Es ist ein Wirken Gottes. Und nur in der Gegenwart Gottes, nur wo er zu uns kommt und wo wir uns ihm öffnen, da geschieht diese Umkehr, da geschieht diese Veränderung. Aber wo wir es tun, da kommt sie auch. Die innere Umkehr, die gleichzeitig eine Heilung ist und eine Reinigung, ist eine Wirkung Gottes. Es gibt einen berühmten Pharisäer, der später zu Jesus gefunden hat. Zu genau diesem Thema schreibt er. Und er schreibt Folgendes. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Ihr seid Gottes Werk. Wir sind Gottes Werk. Paulus schreibt weiter. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind in erster Linie und an erster Stelle Gottes Werk. Gott wirkt in uns. Und daraus kommen gute Werke. Ergibt sich Gutes in unserem Leben, in unserem Handeln, in unserem Tun. Alles andere wäre Heuchelei. Der Kern des Gesetzes, das ist die Umkehr, das ist der Ruf zur Veränderung. Zuallererst musst du Gott dein Herz bringen, es ihm geben, schonungslos ehrlich, damit er dich heilen kann. Wenn du den Arzt nicht an deine Wunden lässt, wie soll er dich dann heilen? Manchmal sind wir vielleicht etwas übereifrig. Frisch im Glauben oder schon lange dabei, einen Neustart gewagt und preschen gleich vor zu den guten Werken. Jetzt ist die Zeit für die guten Werke. Jetzt kann ich mich anstrengen. Es ist schön und es ist etwas Tolles zu merken, wie sich im Leben Gottes Wirken zeigt, auch an den Handlungen eines Menschen. Und es ist gut, sich darauf zu freuen. Darauf können wir uns auch freuen. Allerdings kann dabei, und da sollten wir uns selbst prüfen, jeder für sich, kann dabei auch immer ein anderer Gedanke davor stehen. Der andere soll bloß nicht denken, Gott hätte bei mir noch nichts bewirkt. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Gedanken. Der andere guckt zu, also zeige ich mich von meiner besten Seite. Das ist nichts Ungewöhnliches. Besonders wenn ich den anderen schätze und zu ihm aufschaue, denke ich vielleicht, ja, jetzt möchte ich mich auch von meiner besten Seite zeigen oder zeigen, was bei mir los ist, was bei mir passiert ist. Aber trotzdem kann so eine Haltung uns selbst und auch den anderen zur Heuchelei verleiten. Nämlich den anderen, indem er dann denkt, oh Mensch, wow, na, da muss ich jetzt mithalten, da kann ich nicht schlapp machen. Haben wir keine Angst, zu unseren Fehlern zu stehen. Wir sind alle hier, weil wir Gottes Gnade nötig haben, weil wir Gottes Gnade erlebt haben und es jeden Tag erleben. Davon gibt es keine Ausnahme, auch nicht unter so vielen tollen und wunderbaren Menschen. Darum gibt es auch keinen Grund, auf einander oder auf andere Sünder herabzusehen. Wo wir offen und annehmend miteinander umgehen, da und nur da wird Gottes Erkenntnis und Gottes Liebe in uns wachsen. Wer aber seine Fehler nicht sehen will, der verbaut sich letzten Endes die Möglichkeit darauf, dass Gott in ihm echte Veränderung bewirkt. Meine Lieben, baut in Ruhe darauf, wo eure Baustellen liegen, wo euer Herz eine Erneuerung braucht. Geht zu einer Schwester oder einem Bruder, den ihr vertraut, sprecht mit ihm darüber. Manchmal hilft es, den Blick von außen zu bekommen. Auch so ein Gedanke ist oftmals gar nicht so richtig, sondern kommt aus einer Angst heraus. Oh, bei mir ist noch gar nicht so viel passiert. Vielleicht kann dir der andere helfen, dir aufzuzeigen, wo Gott in deinem Leben wirkt, was er bereits Großes an dir getan hat, wofür du dankbar sein kannst. Nehmt die Möglichkeit zur Seelsorge in der Gemeinde. Nehmt auch gerne das Gebetsteam in Anspruch. Wir werden staunen darüber, was Gott in uns tut. Amen. Wir singen